Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen am Sonntagabend.
Guten Abend. Nächste Woche um die Zeit hören Sie hier die schöne Lesung mit Bernhard Schlink aus seinem Roman Das späte Leben. Gleich hören Sie schon mal ein Interview mit ihm.
Radio 1. Favorit Buch.
Noch ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr. Länger habe er nicht mehr zu leben. So lautet die Prognose des Arztes, der bei Martin Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Martin ist Mitte 70 und als Juraprofessor im Ruhestand. Doch er muss auch noch mitten im Leben stehen, denn er hat eine 30 Jahre jüngere Frau und ist Vater eines 6-jährigen Sohnes, den er nun nicht mehr aufwachsen sehen wird. Martin kämpft mit der Frage, wie er die Zeit, die ihm noch bleibt, nutzen soll. Was kann er jetzt noch für seine Familie tun? Was will er seinem Sohn hinterlassen? In Bernhard Schlinks Roman Das späte Leben denkt der Bestsellerautor über den Abschied von der Familie und den Tod nach. Und jetzt ist Bernhard Schlink zu Gast bei den Literaturagenten.
Guten Abend, hallo Bernhard Schlink.
Guten Abend, Frau Kaiser.
Sie selbst sind in der Phase des späten Lebens angekommen. Sie werden im Juli 80 Jahre alt. Eine Phase, in der sich der Blick auf den Tod sicher stark verändert. Verglichen zum Beispiel mit der sogenannten Lebensmitte. Wie hat dieser späte Blick auf den Tod auch das Schreiben dieses Romans beeinflusst?
Das ist ja unbewusst geschehen. In dem späten Leben oder in meinem Alter steht es an, sich mit dem Tod ins Benehmen zu setzen. Und das tue ich. Und ich habe nicht die Geschichte geschrieben, um diesen Prozess zu illustrieren. Die Geschichten kommen immer einfach zu mir. Aber in ihnen geht es dann eben auch um Sachen, die mich auch sonst beschäftigen. Aber es ist nicht so, dass ich den Roman schreibe, um mir beim Schreiben über die Themen klar zu werden.
Das späte Leben ist ein Buch, das aber sehr viel nachdenkt über den Tod und was von einem Menschen bleibt, wenn er stirbt. Und bevor Martin im Buch die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen hat, hat er sich um den Tod eigentlich gar nicht so viele Gedanken gemacht. Obwohl er 76 ist, hat ein sorgloses Leben geführt, sich jung gefühlt, auch bedingt durch seine 30 Jahre jüngere Frau, aber auch weil er Vater ist eines gerade mal 6-jährigen Kindergartenkindes. Warum war gerade dieser Mann, der ja doch schon ein alter Mann ist, der sich aber jung fühlen will, für Sie so eine interessante Hauptfigur?
Vielleicht gibt es auch Schriftsteller, die so arbeiten, dass sie sich überlegen, welche Gestalt könnte interessant sein. Ah, die wähle ich jetzt, über die denke ich mir eine Geschichte aus, die schreibe und erzähle ich jetzt. So geht es mir nicht. Mir geht es wirklich so, wie ich schon angedeutet habe, die Geschichten kommen zu mir. Und dass sie so zu mir kommen, wie sie zu mir kommen, das kann ich nicht genau begründen. Das ist eben so.
Mhm. Dieser Martin verfällt nicht in Panik angesichts der Aussicht auf den baldigen Tod, aber er fängt an zu grübeln. Er fragt sich, was will ich unbedingt noch mal machen mit meiner Frau oder mit meinem Sohn? Und das sind irgendwie nicht, was man erwartet, vielleicht die großen außergewöhnlichen Dinge wie eine Weltreise, sondern ganz alltägliche Dinge. Zum Beispiel, was ich sehr schön fand, noch mal mit seiner Frau Ulla in die Waschstraße fahren.
Ja, das schlägt sie
und
vor.
Und die Zeit des Waschens zum Schmusen nutzen. Ja. Ja, oder mit dem Sohn einen Komposthaufen anlegen im Garten. Ich glaube, das sind nicht die ersten Dinge, die den meisten Leuten einfallen. Würde Ihnen das auch so gehen, dass es eher die kleinen alltäglichen Dinge wären, die Sie nochmal erleben wollen würden?
Das würde mir auch so gehen. Vielleicht nur mal eine kleine Reise an einen Ort, an den ich gerne war und den ich gerne nochmal sehe. Oder wie bei Martin und Ulla am Schluss, nochmal das Meer erleben. Nochmal auf das Meer schauen, nochmal am Meer entlang wandern. Ja, auch bei mir wären das kleine Sachen.
Mhm. Martin will seinem Sohn unbedingt etwas hinterlassen und das ist das Einzige, was ihn wirklich Sorge macht, dass er was Richtiges hinterlässt. Er beginnt Briefe zu schreiben an ihn, er will ihm etwas mitgeben, ja. So eine Art Vermächtnis vielleicht. Briefe, die auch Teil des Romans sind, die wir mitlesen dürfen, von denen er aber schnell merkt, dass er sie wahrscheinlich eher für sich selbst als für seinen Sohn schreibt. Wieso waren diese Briefe etwas, was Sie auch in den Roman reinnehmen wollten, dass wir Sie mitlesen können?
Weil Sie Martin so beschäftigen. Weil Martin ja zunächst denkt, so könnte er seinem Sohn noch etwas hinterlassen. Es ist ja ein Prozess, bis Martin begreift, dass nur die Lebenden den Lebenden geben können. Und dass im Übrigen die, die einen überleben, sich von dem, was sie vorfinden, nehmen, was sie nehmen mögen, was sie interessiert, und das andere lassen sie liegen. Man kann nicht entscheiden, was die, die nach einem kommen, mit dem, was man noch zu geben hat, anfangen. Aber bis er das merkt, ist es ein Prozess. Und in diesem Prozess spielt eben der Versuch, durch den Brief etwas zu hinterlassen, für Martin eine große Rolle.
Was ich so schön fand im Roman, dass er ja letztlich zum Schluss kommt, was ich ihm geben möchte, ist ein Gefühl der Sicherheit, dass er sich für Liebe nicht anstrengen muss, dass er geliebt wird.
Ja.
Wie sind Sie auf dieses schöne Vermächtnis gekommen? Das wäre ja schön, wenn mehr an sowas gedacht würde, als an irgendwelche Erbschaften.
Nun, Martin kommt darauf, weil Ulla ja immer mit dem Gefühl lebt, man kann der Liebe nicht sicher sein. Und das möchte er, soll nicht von Ulla jetzt an David weitergehen. David soll erfahren, dass die Liebe etwas Verlässliches und etwas Sicheres ist. Und auch da kann er ja nicht wirklich viel tun. Er kann es mehr hoffen, als wirklich veranlassen.
Es ist ganz viel Loslassen. Das ist so die große Überschrift eigentlich des Romans.
Ja, ja, es ist viel Loslassen. Und es ist viel Begreifen, dass man nur loslassen kann. Dass man die anderen nicht über den Tod hinaus auch nicht liebend festhalten kann, sondern man, ja, um einen versöhnten Tod zu sterben, muss man loslassen.
Noch so viele Fragen gäbe es jetzt zu stellen und das werde ich auch tun am 17. März, also nächste Woche Sonntag ab 18 Uhr. Da wird Bernhard Schlink aus Das späte Leben lesen bei der schönen Lesung im großen Sendesaal. Ich freue mich sehr drauf. Noch gibt's Tickets für die Lesung. 17 Euro kosten die, ermäßigt 15. Und der Roman Das späte Leben von Bernhard Schlink ist im Diogenes Verlag erschienen. 240 Seiten kosten 26 Euro.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, freue mich auf nächsten Sonntag und sage Tschüss.
Tschüss, Frau Kaiser, bis nächsten Sonntag.
Radio 1, Favorit Buch.
Unser Favorit ist in dieser Woche Das späte Leben von Bernhard Schlink. Der Roman erzählt die letzten Monate im Leben des 76-jährigen Martin, der ein sorgloses Leben geführt hat. Seine 30 Jahre jüngere Frau ist als Malerin erfolgreich. Er schreibt, kümmert sich um seinen 6-jährigen Sohn, um Küche und Garten, bis er eine erschreckende Diagnose bekommt. Wir versetzen uns jetzt in diese Situation und hören in den Anfang des Hörbuchs von Das späte Leben, das wie der Roman im Diogenes Verlag erschien es. Es liest der Schauspieler Ulrich Nöten.
Wenn er nur nicht zum Arzt gegangen wäre. Was dort geschehen war, wäre nicht geschehen. Was er dort erfahren hatte, hätte er nicht erfahren. Was er nicht erfahren hätte, wäre nicht gewesen. Er schüttelte den Kopf. Warum hätte er nicht zum Arzt gehen sollen? Er fühlte sich seit Wochen erschöpft, dachte, es ginge um Blutarmut oder Vitaminmangel, und erwartete einen Hinweis zur Lebensführung und ein Rezept. Sie kannten sich seit vielen Jahren, das Verhältnis zwischen ihnen war vertraut, auch wenn es über die Begegnungen in der Arztpraxis nicht hinausging. Er war 20 Jahre älter und froh über den Altersunterschied, von dem er sich versprach, dass er den Arzt nicht vor seinem Tod an den Ruhestand verlieren und durch einen neuen ersetzen müsste. Die jährliche Untersuchung und mal Bauchschmerzen, mal Verlust der Stimme, mal Hexenschuss, die gelegentliche Impfung. Nie war es um mehr gegangen. Aber nach einer Ultraschalluntersuchung, Urin- und Bluttests und einer Computertomographie eröffnete der Arzt ihm, er habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das sei nicht mehr so schlimm wie früher, die Fortschritte der Chemotherapie seien enorm. Und überdies gäbe es neuartige Behandlungsmethoden, manche schon bewährt, manche noch experimentell. Der Krebs sei zwar fortgeschritten, Er könne nichts garantieren und wolle nichts versprechen, aber je rascher die Behandlung beginne, desto besser. Er sah dem Arzt beim Reden zu, den Augen, die sich immer wieder seinem Blick entzogen und auf den Schreibtisch richteten, den Händen, die auf dem Schreibtisch Papiere hin und her schoben und schließlich eines zerknüllten. »Wie lange?« Der Arzt zögerte. »Das können wir nicht sagen.« »Etwas werden Sie schon sagen können. 3 Wochen oder 3 Jahre?« »Wohl nicht länger als ein halbes Jahr.« »Wie geht es mir in dem halben Jahr?« »Wenn Sie Glück haben, wie jetzt, nur immer müder und matter.« »Und wenn ich Pech habe?« »Die Metastasen an Ihren Knochen machen mir Sorgen. Die Schmerzen können unerträglich werden. Dann müssen wir sehen, wo Sie am besten aufgehoben sind, zu Hause oder in einer palliativmedizinischen Abteilung oder einem Hospiz.« Er zuckte die Schultern. »Ich halte Schmerzen eigentlich gut aus.« Der Arzt schüttelte den Kopf, wenn die Wirbelsäule betroffen ist. Er strich das zerknüllte Papier glatt. »Herr Brehm, wir haben vor Jahren einmal über den Tod gesprochen, erinnern Sie sich? Sie sagten, Sie wollten sich lieber das Leben nehmen, als eines qualvollen Todes sterben. Ich glaube, Sie hatten sich für den Fall der Fälle schon Holzkohle besorgt.« Er holte tief Luft. »Wir kennen uns so lange, dass ich's einfach sage. Machen Sie das nicht. Meine Frau war 12, als ihr Vater sich umbrachte, und sie hat es nicht verwunden. Sie wird es nie verwinden. Ihr Sohn ist jünger, aber darum kommt er nicht besser damit zurecht. Geben Sie ihm die Gelegenheit, sich von Ihnen zu verabschieden. Er kann mit Ihrer Frau an Ihrem Bett sitzen und in Ihren letzten Wochen erleben, wie Sie immer weiter weggehen.« Eigentlich fand er die Bemerkung übergriffig. Aber dann sah er im Gesicht des Arztes die Sorge, er sei zu persönlich geworden, sah die Festigkeit, weil er, was er gesagt hatte, richtig und wichtig fand, sah das Wohlwollen für ihn und für seinen Sohn. »Ich höre, was Sie sagen.« Er stand auf, auch der Arzt stand auf und trat auf ihn zu. Wollte er ihn tröstend umarmen? Er wich zurück, verabschiedete sich und ging, ehe der Arzt etwas sagen konnte.
Ulrich Nöten liest aus »Das späte Leben«. Das Hörbuch ist im Diogenes Verlag erschienen, hat über 5 Stunden Laufzeit und kostet 23 Euro. Und wenn Sie wissen wollen, wie es sich anhört, wenn der Autor, wenn Bernhard Schlink, selbst aus seinem aktuellen Roman liest, kommen Sie vorbei zur schönen Lesung am nächsten Sonntag im großen Sendesaal des RBB oder hören Sie rein auf radio1.de und RBB Kultur übertragen wir die Lesung live.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Daniel Kehlmann hat zuletzt nicht nur seinen Roman Lichtspiele veröffentlicht, den er im Mai bei uns im großen Sendesaal vorstellen wird, sondern auch einen Gesprächsband, in dem er sich mit dem Philosophen Omri Böhm über das Werk des Philosophen Immanuel Kant unterhält.
In unserer Sendung zur Leipziger Buchmesse wird es ein Interview mit Daniel Kehlmann und Omri Böhm geben. Das haben wir in dieser Woche schon aufgezeichnet und dabei Daniel Kehlmann gefragt, welches Buch denn bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Es gibt viele. Ich würde jetzt einfach mal aus naheliegenden Gründen, weil ich gerade eine Kafka-Serie auch noch gemacht habe, Kafkas Verwandlung nennen. Ich habe das zum ersten Mal mit, ich weiß es gar nicht mehr, 16 oder 17 gelesen. Und mich hat umgehauen die Alltäglichkeit des Ganzen. Ein Mann verwandelt sich in einen Käfer und dann wird ganz alltäglich durchgespielt, was da in der Familie so passiert, was der Prokurist sagt, der zu Besuch kommt. Wer zahlt jetzt die Miete, wenn er die Miete verdient hat? Also dieser Zusammenprall von dem absoluten Mysterium und der ganz kleinen Alltäglichkeit ist, damals fand ich es Horror, heute finde ich es eigentlich sehr lustig.
Daniel Kehlmann empfiehlt Franz Kafka, Die Verwandlung. Das Buch gibt's in vielen Ausgaben, zum Beispiel auch in einem Band mit Text und Kommentar in der Suhrkamp-Basisbibliothek. Der hat 144 Seiten und kostet 7 Euro. Der Roman Arbeit von Thorsten Nagelschmidt steht im Mittelpunkt unserer diesjährigen Aktion Berlin liest ein Buch. Die findet statt vom 26. Mai bis 9. Juni, unter anderem in Berliner Bibliotheken, bei RBB Kultur und natürlich hier bei uns bei Radio 1.
In dieser Woche gibt es die Möglichkeit, den Roman schon einmal auf eine besondere Weise kennenzulernen als Hörspiel-Podcast bei RBB Kultur. Wir sprechen jetzt mit Ralf Hamann, dem Regisseur, Bearbeiter und Musikkomponisten dieses Stückes. Guten Tag, Herr Hamann.
Ja, guten Tag, hallo.
Guten Tag.
Wir machen es so, Herr Hamann, wir hören gleich immer kurze Auszüge aus dem Stück und stellen Ihnen dazu dann unsere Fragen. Vorab sei schon mal so viel gesagt, wir lernen im Verlauf der Handlung eine Reihe von Figuren kennen, die sich durch die Berliner Nacht bewegen. Eine Rettungssanitäterin, einen Taxifahrer, einen Drogendealer und so weiter. Der erste Ausschnitt, den wir hören, ist der Anfang des Stückes.
Ein Freitagabend Ende März, kurz nach 6. Die Sonne ist gerade untergegangen. In 12 Stunden wird sie wieder aufgehen, um genau 6.12 Uhr. Heute wird die Nacht genauso lang sein wie der Tag.
Wir bewegen uns also eine Nacht lang durch Berlin. Welches Berlin lernen wir da kennen in Ihrem Stück?
Wir lernen das Berlin in Kreuzberg rund um die Schlesische Straße kennen. Wir lernen Leute kennen, die hauptsächlich nachts arbeiten. Es ist ja ein Episodenroman und als Hörspiel funktioniert es auch über Episoden. Das heißt, wir werfen immer so Lichter auf verschiedene Figuren, die sich manchmal auch treffen, sonst aber sehr nebeneinander her sind. Wir bilden 12 Stunden ab, von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Da sind wir in der Schlesischen Straße, in Clubs, in Spätis, in Wohnungen. Wir sind in den kleinen Straßen rund um den Kiez.
Im Roman ist im ersten Teil ein Song vorangestellt, den Sie natürlich hörbar machen können. No Tears for the Creatures of the Night. Wir hören mal rein. I can have it if I forgot now to cry. No tears for the creatures of the night. Oh, 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 no tears. Von den Kreaturen der Nacht ist in diesem Song die Rede und dafür, dass es für sie keine Tränen gibt. Was schwingt da für sie mit, wenn von Kreaturen erzählt wird, die nicht beweint werden?
Da wird halt von Menschen erzählt, die wirklich sehr am Rande sind, die sehr am Kämpfen sind. Also da geht es durchaus auch schon ums Überleben. Bei einigen Figuren geht es auch darum, dass das nur eine Zwischenstation ist, dieses Nachtleben. Sind halt so Menschen, wenn man jetzt zum Feiern nach Berlin kommt, die man womöglich gar nicht so wahrnimmt, wo man es für selbstverständlich erachtet, dass die da sind und dass die ihre Dienstleistung, nenne ich es mal, bringen, damit andere Leute ihren Spaß haben. Aber diese Leute haben natürlich auch ein eigenes Leben und das funktioniert oft nicht. Und mit diesen Leuten beschäftigen wir uns in dem Hörspiel. Also wir werfen da so unsere Schlaglichter drauf, gibt eine Essensauslieferung, Türsteher, eine Frau, die nachts Flaschen sammelt, Drogendealer, eine Frau, die ein Späti hat, ein Taxifahrer. Die sind eigentlich alle wirklich sehr am Limit und Abgrund und können irgendwie nicht mehr. Und die müssen immer weitermachen. Dieses Prinzip des Weitermachens ist ganz wichtig in dem Hörspiel.
Das Stück ist ja sehr prominent besetzt. Zum Beispiel spielt Axel Prahl einen Taxifahrer. Den hören wir jetzt mal.
Hallo?
Sorry, Madame, aber mit den ganzen Einkaufstüten vom Supermarkt, das stinkt doch förmlich nach Kurzstrecke. Und 2 Kilometer Taxifahren für 6 €? Nee, nicht am Anfang der Schicht. Das bringt Unglück.
Es gibt viele Situationen, die haben wir alle schon erlebt. Wie war das denn in den Pausen während der Aufnahme? War das Stück ein Anlass, sich untereinander über Berlin zu unterhalten?
Bei mir als Regisseur ist es ja so, wenn man eine Sache fertig hat, macht man direkt die nächste. Und womöglich stehen schon an neue Leute, die man aufnehmen muss im Türrahmen. Deswegen habe ich gar nicht so viel mich unterhalten können. Axel Prahl war ein starker Wunsch von Thorsten Nagelschmidt, dem Autoren, der ja auch selber gesprochen hat, dass der den Taxifahrer macht. Der hatte das Buch gelesen. Jasmin Tabatabai kam eigentlich rein und sagte, sie hätte seit langem nicht mehr sowas berührt wie dieses Stück. Das hört man dann auch, die geht da sehr in die Vollen hinterher.
Eine der besonders schillernden Figuren ist ja die Rettungssanitäterin, die ihr Geld auch als Domina in Fetischforen im Internet verdient. Wir hören noch mal einen Ausschnitt.
Sie finanziert sich über den Rettungsdienst und 2 Paypigs aus dem Fetischforum. Mit der Schule macht das eine 7-Tage-Woche. Rein finanziell betrachtet könnte sie viel besser das mit den Paypigs intensivieren.
Der Titel des Buchs ist ja Arbeit. Inwieweit ist das auch ein Nachdenken darüber, was Arbeit und Arbeiten heute bedeutet?
Ja, wenn man jetzt die Tanja, die Rettungssanitäterin, nimmt, die ist halt sehr mit Arbeiten beschäftigt. Also man könnte sagen, das ist ein Arbeitstier. Die hat diese zwei Jobs. Tagsüber lernt sie, weil sie will ihr Abitur nachmachen und Medizin studieren. Und sie ist sehr engagiert und die will es gut machen. Die will gut sein. Damit arbeitet sie sich im Hörspiel auch wirklich ab.
Noch ein paar Nachtschichten, Tenny, und du bist genauso abgestumpft wie ich.
Das war ein Ausschnitt aus dem Dialog zwischen den Rettungssanitätern. Inwieweit ist Ihr Stück, Ralf Hammann, auch ein Versuch, der Abstumpfung durch das Großstadtleben etwas entgegenzusetzen?
Ich glaube, dass es dem Autoren auch um Empathie total geht. Also das ist eins der Hauptthemen, dass man diese Menschen, die man so als Randfiguren vielleicht wahrnimmt, aber dass man sich auch mal vorstellen kann, wie ist deren Leben? Was macht das jetzt mit denen, dass die jetzt hier stehen und meine leeren Flaschen einsammeln oder mich an der Tür durchlassen oder halt auch nicht? Dass man sich einfach mal vorstellt, diese Menschen haben auch ein Leben, diese Menschen haben auch Gefühle, diese Menschen müssen auch überleben.
Dann sagen wir vielen Dank für dieses Gespräch und herzlichen Glückwunsch zu dem wirklich sehr gelungenen Hörspiel-Podcast, den Sie ab der kommenden Woche bei RBB Kultur hören können. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.
Tschüss und gute Nacht.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend. Wir machen gleich wieder eine Radio 1 Buchbehandlung und suchen das perfekte Buch für eine ganz bestimmte Lebenslage, die wir hier on air verarzten.
Und dann stellt Pieke Biermann eines der großen Memoirenwerke der amerikanischen Literaturgeschichte vor.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Egal in welcher Lebenslage Sie gerade sind, frisch geschieden oder frisch verliebt, hoffnungsvoll oder entmutigt, egal ob Sie sich zu ganz neuen Ufern aufmachen wollen oder nach dem guten Vertrauten suchen, das richtige Buch im richtigen Moment kann das Leben viel besser machen.
Ein Buch, das wie maßgeschneidert zu Ihnen passt. Bei der Radio 1 Buchbehandlung bekommen Sie eine maßgeschneiderte Beratung. Sie müssen dafür nur auf radio1.de gehen, einen kleinen Fragebogen ausfüllen, in dem Sie uns etwas über Ihre Bücher vorlieben und über Ihre literarischen Allergien erzählen und wir melden uns dann bei Ihnen.
So haben wir es auch gemacht bei unserer Radio 1 Hörerin Ella. Hallo Ella.
Hallo.
Ella, Sie haben uns geschrieben, dass Sie ein neues Buch brauchen, das Sie so richtig mitnimmt, dass Sie früher Musik gehört haben, um zu entspannen und jetzt so lesen, Ihre Flucht aus dem Alltag ist. Wovor fliehen Sie da genau, Ella?
Ja, ich glaube einfach vor dem Alltag fliehen ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber lesen ist so für mich gerade mein Abschalten. Mhm. Einfach mal einen Kopf ruhig bekommen.
Und was muss ein Buch leisten, damit es so als Musikersatz, als Abschaltung funktioniert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich brauche Bücher, die mich runterbringen. Deshalb mag ich auch nicht so gerne zeitgenössische Bücher, weil die oft mir zu schnell sind und manchmal auch so ein bisschen aggressiv in der Sprache oder einfach vielleicht modernere Sprache. Deshalb mag ich gerne Bücher, die ja so gefühlt ruhig erzählt sind. Es ist natürlich auch immer eine Einstellungssache, wie man das Buch liest.
Sie haben ja auch bei Allergien angegeben, Belanglosigkeit, Science Fiction und eben das Wort, das gerade schon fiel, moderne Sprache. Wo fängt denn moderne Sprache für Sie an? Wie altmodisch muss es sein?
Also es soll jetzt gar nicht altmodisch erzählt sein in der Sprache unbedingt, aber mir gefallen Bücher, die geschichtlich relevant sind oder auch politisch in dem Sinne relevant sind. Mhm. Und wo fängt die moderne Sprache an? Also glaube ich wirklich bei zeitgenössischer Literatur. Also wirklich die im Jetzt spielen.
Ihre Buchbehandlung führt heute eine Buchbehandlerin aus einer unabhängigen Buchhandlung unseres Vertrauens durch Eleni Eftimiou aus dem Leseglück in der Olauer Straße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Eleni.
Hallo. Hallo Ella. Guten Tag.
Eleni, hast du eine Idee, welches Buch das sein könnte, das Ellas Flucht aus dem Alltag ermöglicht?
Also Ella, als Sie gesagt haben, dass Sie etwas richtig Spannendes möchten oder was Sie richtig mitnimmt, da musste ich sofort an ein Buch denken, das jetzt erst vor 2 Wochen erschienen ist. Und zwar heißt es Demon Copperhead von Barbara Kingsolver. Das hat mich so mitgenommen und vielleicht lehne ich mich etwas weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es für mich jetzt schon das Buch des Frühjahrs ist. Und zwar beschäftigt es sich mit einem jungen Mann beziehungsweise ein Kind am Anfang des Romans. Der Start von Demon ins Leben ist nicht so rosig. Er kommt auf dem Boden eines Trailers in den Wäldern Virginias auf die Welt. Sein Vater ist tot, seine drogenabhängige Teenagermutter lebt auch nicht mehr lange und Demon landet im amerikanischen Pflege- beziehungsweise Fürsorgesystem. Und er verliert aber nie den Blick auf die positive Art der Menschen, seiner Mitmenschen. Er trotzt allen Widrigkeiten, er hat ein großes Mundwerk, er hat einen tollen Humor. Und also die Geschichte erzählt nicht nur das Einzelschicksal, sondern vermittelt auch viel Geschichtswissen und übt Sozialkritik aus. Und es spielt in der Zeit der Opioidkrise in Amerika. Und die Kritik geht auch irgendwie dahin, dass die Landbevölkerung immer so belächelt wird. Und er erzählt eben aus seinem ganzen Leben. Und es ist so, ja, erinnert natürlich an David Copperfield von Charles Dickens. Das hat die Autorin auch, glaube ich, als so eine Art Schablone benutzt. Und ja, also ich, wie gesagt, das sind über 800 Seiten, das hat mich sehr begeistert. Also ich kann auch noch ein bisschen, ich kann ja den ganzen Tag darüber erzählen.
Eleni, das merken wir schon, aber wir wollen erstmal schnell bei Ella nachfragen. Opioidkrise in den USA, so ein Leben im Trailer. Ist das was, was Ihre Flucht aus dem Alltag sein könnte? Ein Thema, auf das Sie sich einlassen würden?
Ja, ich würde mich darauf einlassen, weil ich denke, wenn man sagt sozialkritisch, da bin ich dann schon total dabei. Und ein Teil sagt so ein bisschen so, ja, da ist dieses Moderne drin, was ich eigentlich nicht so mag, aber ich lasse mich da auf jeden Fall drauf ein. Ich werde das, glaube ich, das als erstes hören, weil wenn jemand sagt, dass es ein absolutes tolles Buch ist, dann probiere ich das.
Und da steht Eleni Efthymiou nicht alleine mit ihrem Urteil. Barbara Kingsolver ist für diesen Roman mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet worden. Sie ist gerade in Deutschland auf Lesereise und ich habe schon mehrere Leute getroffen, die sich genau diesem Urteil anschließen. Das sei jetzt schon im Februar, März könnte man sagen, das sei der Roman des Jahres. Und abgesehen davon, dem Neuen steht dann eben, wie Eleni Efthymiou auch schon sagte, auch das Alte gegenüber. Das ist sozusagen erzählt mit dem Schwung, mit der Kraft, wie Charles Dickens seinen Roman erzählt hat.
Und wenn Sie das Buch jetzt auch gepackt hat und Sie das auch benutzen wollen, als Flucht aus dem Alltag oder einfach so, dann vielleicht noch kurz die Infos zum Buch. Demon Copperhead von Barbara Kingsolver ist erschienen in der Übersetzung von Dirk van Gunsteren bei DTV und kostet 26 Euro. Ich sage ganz vielen Dank nach Kreuzberg ins Leseglück zu Eleni Efthymiou für diese Behandlung.
Danke auch.
Und vielen, vielen Dank, Ella, dass Sie mitgemacht haben. Ich hoffe, die Behandlung wird sich gut auswirken mit diesen 800 Seiten.
Wunderbar, ich danke euch.
Danke.
Viel Spaß.
Tschüss. Tschüss.
Danke, tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Da geht's heute um eine Frau, die sich nicht in einem Satz vorstellen lässt. So viel hat sie in ihrem Leben bewegt. Maya Angelou, die Afroamerikanerin, wurde 1928 geboren. Sie war Tänzerin, Kalypso-Sängerin, erste schwarze Straßenbahnschaffnerin San Franciscos, alleinerziehende Mutter, darüber hinaus noch Puffmutter, Schauspielerin, Theaterregisseurin, Filmregisseurin, Journalistin, Prosaschriftstellerin und Lyrikerin.
Am bekanntesten wurde sie in ihrer wichtigen Rolle als Bürgerrechterin im Kampf gegen die Rassentrennung in den USA. Maya Angelou war die engste Vertraute von Martin Luther King und Malcolm X. Gerade ist der sechste und damit vorletzte Band von Maya Angelous Memoiren erschienen. Mit jedem Schlag unserer Flügel heißt er. Und unsere lesende Autorin Pieke Biermann stellt ihn uns jetzt vor. Hallo Pieke.
Hallo, guten Abend.
Hallo, 2014 ist Maya Angelou gestorben. Wie bekannt ist dieser Name in den USA? Welche Rolle spielt sie da auch heute noch?
Der ist absolut bekannt. Sie spielt eine Riesenrolle. Also sie kannte ja auch alle Welt, und zwar auch Machthaber und Innen. Also die ganze politische Nomenklatura von der 10er Jahre ist zu ihrer Beerdigung erschienen und hat geheult. Das sagt ja was, ne? Obwohl sie 2008 bei den Wahlen erstmal für Hillary Clinton war, als Frau eben, und sich dann aber sofort, so wie Obama gewonnen hatte, auch hinter ihn gestellt hat. Also das ist eigentlich schon, das markiert schon ganz viel aus ihrem Leben.
Es soll der Schriftsteller James Baldwin gewesen sein, der Maya Angelou gebeten hat, ihr ganzes Leben und ihre Erinnerung aufzuschreiben. Was ist das Besondere an diesen Memoiren?
Ja, gebeten hat, ist gut ausgedrückt. Er hat einen Trick angewandt, um sie dazu zu bringen, weil sie wollte eigentlich überhaupt keine autobiografischen Sachen schreiben. Und dann hat der Verleger von, ich glaube, Random House bei ihr angerufen und sie hat gesagt, oh nö, oh nö. Und dann hat er gesagt, aber James Baldwin hat ihm erklärt, das gehe sowieso nicht, dass man so ein Leben in eine Autobiografie fasst. Das hat sie gereizt und dann hat sie angefangen. Und das war 1968. Und das Erste, was dann dabei rausgekommen ist, ist dieses Buch, was auf Deutsch nicht ganz so gut übersetzt, wie ich finde, heißt, ich weiß, warum der gefangene Vogel singt oder auch dass der gefangene Vogel singt. Der Cage Bird ist es eigentlich und der assoziiert natürlich den Käfig, auch den Sklavenkäfig, der fällt völlig weg auf Deutsch. Also mit den Titeln haben alle Verlage immer Probleme bei ihr gehabt, also alle deutschen Verlage, das mal vorweg. Das Besondere an ihrer Art zu schreiben ist, dass es eigentlich nicht wirklich was Besonderes ist. Es ist völlig unsentimental, es ist sehr witzig, es umfasst die ganze Lebensspanne in diesen jetzt 6 auf Deutsch erschienenen, insgesamt 7 Bänden. Und worum es geht, ist eigentlich immer die Gleichzeitigkeit von angeblich sich ausschließenden Widersprüchen. Also Frau, Mann, Schwarz-Weiß, alle diese Sachen, die eigentlich nicht zusammengehören. Das ist aber auch gleichzeitig so konventionell chronologisch erzählt, so in Gänsefüßchen weißer Standard. Und reflektiert die afroamerikanische Tradition, die immer eine Oral Tradition ursprünglich war, also die ersten Slave Narratives, die auch immer in Ich-Form erzählt werden und dabei aber immer wir meinen. Das ist das, was wir auf Deutsch-Weiß erstmal nicht kennen und was uns vielleicht auch ein bisschen reizt oder fasziniert. Das Individuum steht immer für das Kollektiv und ist in dieser Individualität ausgesprochen detailliert und sehr, sehr persönlich. Worum es ihr eigentlich geht immer, was sie verfolgt in ihrem Leben an sich selber, ist dieses doppelte Bewusstsein und wie man damit klarkommt. Und das zeigt sich auch in dem, wie sie gelebt hat. Sie ist gleichzeitig gut befreundet mit Malcolm X und Martin Luther King. Das geht eigentlich auch nicht. Das sind die beiden Antipoden. Und mitten dazwischen ist James Baldwin, für den dasselbe gilt wie für sie, der steht auch zwischen allem. Es ist fantastisch, wie das zusammengehört und wie sie das auch umsetzt.
Mit jedem Schlag unserer Flügel, wir haben schon gesagt, ist der 6. Band der Memoiren. Welche Zeitspanne nimmt sie da in den Blick?
Das ist die Zeit zwischen 1965 und 68. Das heißt, da kommt sie nach ein paar Jahren Afrika zurück, nach Amerika, geht erstmal nach San Francisco, erlebt dann die Watts Riots mit und ist auch in New York eine Zeit lang. Es ist praktisch die Phase zwischen dem Mord an Malcolm X und dem Mord an Martin Luther King. Dazu gehören aber bei ihr natürlich auch hoffnungslos verzweifelte Liebesgeschichten, die alle nicht funktionieren. Und immer das Politische auch, also auch Bewegung und so weiter. Es gibt noch einen 7. Band, ich hoffe, der kommt auch noch. Der heißt Mom, Me and Mom und der kriegt dann vielleicht einen schöneren deutschen Titel.
Vielleicht lassen sich die Übersetzungsschwierigkeiten auch darauf zurückführen, dass Maya Angelou ja eben auch Lyrikerin war. Wie merkt man denn das dem Stil ihrer Memoiren an?
Ach, die Übersetzungen selber sind gar nicht so schwierig. Die sind auch alle gut gelungen, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe das jetzt nicht genauestens verglichen, aber die kann man alle sehr gut lesen und die sind sehr respektvoll und so. Dass sie Lyrikerin ist, ist, glaube ich, gar nicht so ausschlaggebend. Sie ist einfach, sie zitiert. Das heißt, sie lebt aus auch sprachlich, wortschöpferisch oder Referenzen bildend aus dem, was die Tradition von afroamerikanischer Kultur ist. Also immer das Orale, es kommt immer irgendwas Bibelzitatartiges, gerne mit am Rande rein, aber auch so bewegte Slogans und sowas. Und die Titel reflektieren sowas immer. Also zum Beispiel der erste I Know Why the Cage Bird Sings, das kommt aus einem Gedicht von 1899 und da geht es tatsächlich um einen Caged Bird. Und Upward to Heaven he flings. Und das, also zum Himmel fliegt der. Das ist der Urtitel von diesem letzten Buch mit jedem Schlag unserer Flügel. Das geht so verloren, das finde ich so schade. Und das hat mit Lyrik eigentlich weniger zu tun als mit Genauigkeit.
Zum Schluss brauchen wir wie immer, liebe Pieke, dein Kurzurteil für den Buchumschlag.
Ja, ich hätte da so einen. Der Lyrikband, den es von ihr gibt, heißt ja Phenomenal Woman. Das ist ein Refrain in ihren Büchern, in diesem Gedicht. Phenomenal Woman, that's me. Das ist ein Selbstbewusstsein sondergleichen und wunderschön. Deswegen würde ich einfach hinten drauf schreiben, wenn ich der Verlag wäre oder bei euch auf die Homepage stellen, Maya Angelou, Phenomenal Woman und Meisterin des Hochseilspagats über den Widersprüchen. That's her. Unbedingt lesen. Alles.
sagt Pieke Biermann über Maya Angelou mit jedem Schlag unserer Flügel. Das ist der 6. Band von Maya Angelous Memoiren. Der wurde übersetzt von Marieke Heimburger, ist im Surkamp Verlag erschienen, 185 Seiten, kosten 18 Euro. Vielen Dank für diese phänomenale Empfehlung, liebe Pieke.
Sehr gerne, sehr gerne.
Tschüss.
Radio 1. Reine Poesie. Der Gedichtband des Monats.
Unser Gedichtband des Monats ist eine Sammlung der Gedichte von Dorothy Parker. Die 1893 geborene Autorin war wegen ihrer Scharfzüngigkeit und ihrer Brillanz eine der dominierenden Figuren der New Yorker Literaturszene, besonders in den 1920er Jahren.
In dieser Zeit schrieb Dorothy Parker unter anderem auch für Magazine wie Vanity Fair oder die Vogue. Sie erfand eine eigene Textgattung, die Hasslieder in Versform, in der sie ihren Spott über so gut wie alles ausgoss. Männer, Frauen, Partys, Schauspieler, Urlaube und auch Bücher.
Wir hören jetzt Dorothy Parkers Hassverse gegen Bücher, gelesen von unserer Kollegin Patricia Pantel.
Bücher, eine Hymne aus Hass. Ich hasse Bücher. Sie gehen mir auf die Augen. Es gibt das Büchlein mit skurrilen Essays. Kein Platzräuber in der Bibliothek. Der Autor redet Klartext und erzählt von seinen Lieblingsgerichten und wie gern er seine Pfeife schmaucht und was ihm sein Gehstock bedeutet. Jede Seite ein Nervenkitzel. Die Essays räumen jeden Zweifel darüber aus, wie sich der Autor in der U-Bahn fühlt oder wenn er an den Palisaden spazieren geht. Er scheint die Ansicht zu vertreten, dass die Welt schlussendlich gar nicht so schlecht ist. Unter dem Einfluss seines Polyanästhetikums döst er drauf los. Ein Käufer des Buchs ist noch nie gesichtet worden. Man findet es im Gästezimmer auf dem Nachttisch, gewinnt es bei einem Bingo-Abend oder jemand schenkt es einem zu Ostern und fragt später nach, wie es einem gefallen hat. Dann heißt's Finger in den Hals. Es gibt den Roman der urwüchsigen Gefühle, das letzte Wort vom hemmungslosen Begehren. Begehren Sie uns bloß nie wieder. Der Autor schreibt über Sex, als wäre er als Erster auf die Idee gekommen. Der Held und die Heldin können in der Sahara verlottern, wild auf einer einsamen Insel zelten oder sich einfach in der Stadt herumtreiben. Aber der Plot ist immer gleich. Irgendwie kriegen sie es nie gebacken. Der Mann erweist sich als Sohn eines Adligen oder die Frau ist die reichste Erbin der Welt und sie heiraten und ziehen zusammen. Da muss der Lack doch ziemlich schnell ab sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Buch verfilmt wird. Was für den Verfasser kein Schlag ins Gesicht ist, die Leute tun es lachend ab und geben zu, dass es nicht direkt Hochliteratur ist. Aber von irgendwas muss der Autor doch leben, finden Sie. Ja, geht's eigentlich noch? Und dann gibt es den realistischen Roman. 500 Seiten todernstes Zeug. Im Grunde ist es ein offenes Geheimnis, dass man hier die Erfahrungen des Autors für $2 kriegt. Und wenn er sie nicht gemacht hätte, wäre das Buch nie geschrieben worden, was mir nur recht gewesen wäre. Es liefert ein Inbild stillen Familienlebens. Rosemary sehnt sich immer danach, Opa zu erstechen. Und Vater wünscht sich, Mutter wäre tot und begraben und Bobby möchte seinen großen Bruder heiraten. Wenn sich der Autor mal auf richtige Action verlegt, verschüttet eine Figur ihre Frühstücksflocken. Auf dem Höhepunkt des Buchs entscheidet die Heldin, ihre alte Taftbluse umzuarbeiten. Alle Figuren sind schlecht dran. Alle Figuren sind schlecht dran. Alle haben Probleme mit dem, was sie unterdrücken. Der Autor erklärt dauernd, alle wären am Ersticken. Herrgott, dann soll er sie doch an die Luft setzen. Ich hasse Bücher. Sie gehen mir auf die Augen.
Unsere Kollegin Patricia Pantel hat Hassverse gelesen gegen Bücher von Dorothy Parker aus dem von Ulrich Blumbach übersetzten Band Unbezwungen, unserem Gedichtband des Monats. Der ist erschienen im Dörlemann Verlag. 400 Seiten kosten 28 Euro.
Und weil wir hier bei den Literaturagenten nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, antworten wir auf den Hass gegen Bücher mit einer Liebeserklärung, zumindest an eine Namensvetterin der Autorin, Prince, The Ballad of Dorothy Parker. Im reichhaltigen Literaturleben Berlins ist das Festival Rudo Liest eines der bemerkenswertesten und eine der sympathischsten Erscheinungen. In der kommenden Woche findet es wieder statt. Als Gäste sind mit dabei Andreas Steinhöfel, Autor von legendären Büchern wie Oscar und Die tiefer Schatten, Dennis Utlow, dessen Roman Vaters Meer, wie ihn auch schon hier vorgestellt haben, Bärbel Schäfer kommt und auch Maxim Leo, um sein neues Buch vorzustellen.
Und wir sprechen jetzt mit dem Initiator des Festivals. Er ist Inhaber der Buchhandlung Leporello in der Krokusstraße in Berlin-Rudow. Herzlich willkommen bei den Literaturagenten, Heinz Ostermann.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin.
Herr Ostermann, Sie haben Ihre Buchhandlung 2007 gegründet. Vorher waren Sie Controller in der Berliner Senatsverwaltung. War die Gründung einer Buchhandlung sowas wie die Erfüllung eines Lebenstraumes für Sie?
Als ich in der Senatsverwaltung war, war ich nicht wirklich glücklich mit dem, was ich dort zu tun hatte. Das, was ich dort machen musste, hat die meisten nicht so interessiert. Kostenrechnung. Und das war noch die Zeit, wo die Senatsverwaltung oder überhaupt der öffentliche Dienst überbesetzt war mit Personal und es gab den goldenen Handschlag. Dann habe ich mich verabschiedet und mit dem Geld eben diese Buchhandlung aufgemacht.
Und was macht Sie da jetzt glücklich als Buchhändler?
Das ist einfach eine ganz andere Arbeitszufriedenheit. Das fängt damit an, dass ich mein eigener Herr bin. Geht damit weiter, dass ich hier in Rudow wirklich sehr glücklich und zufrieden bin. Habe einen schönen Standort gefunden. Ich habe nette Kunden und Kundinnen. Habe immer wieder mit Büchern zu tun. Das ist ja nicht das Unwesentlichste bei dieser Arbeit. Und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl hier, also zu sein. Ja, auf jeden Fall.
Dieses Gefühl wird manchmal getrübt. 2016 mussten Sie erleben, nachdem Sie mit anderen zusammen die Initiative Neuköllner Buchhändler gegen Rechtspopulismus und Rassismus gegründet haben, dass Ihre Buchhandlung und sogar Ihr privates Auto Ziel von Anschlägen wurden, vermutlich von Rechtsradikalen. Was hat Ihnen damals nach diesen Anschlägen am meisten geholfen?
Ich habe sehr viel Unterstützung erfahren. Es fängt an dem Börsenverein des Buchhandels in Berlin-Brandenburg, aber auch darüber hinaus. Meine Kundinnen und Kundinnen, die treu bei mir geblieben sind und mir Mut zugesprochen haben, aber auch im privaten Umfeld. Also da gab es überhaupt kein Abrücken und auch niemand hat gesagt, so jetzt hältst du dich mal zurück und bist ruhig und so. Ich habe immer Unterstützung erfahren und das war sehr gut und hat mir sehr gut getan.
Beim diesjährigen Festival wird ein Buch, ein Krimi, vorgestellt, der heißt Oase Neukölln von Fabian Friedmann, bei dem die Anschläge damals Teil der Handlung sind. Wie ist es zu diesem Krimi gekommen?
Fabian Friedmann ist ja selbst aus Neukölln und kennt sich einfach sehr gut in Neukölln aus. Und das Buch hat er in einer Mischung aus Wahrheit und Fiktion geschrieben. Und eben da ist dann eingeflossen ein Anschlag auf ein Auto der Altzecke in der Krokusstraße in Rudow. Auslöser war der nationale Widerstand. Also so wird es dort darin formuliert in dem Buch.
Aber Sie als Buchhändler kommen nicht als Figur in dem Roman vor?
Nicht als Person mit meinem Namen, aber es ist die Buchhandlung in der Krokusstraße genannt und ein bisschen verfremdet.
Kenner wissen sofort Bescheid. Für all diejenigen, die noch nie bei Ihrem Festival dabei waren, müssen wir uns das vorstellen. Wo finden die Lesungen statt? Wie ist die Stimmung? Was macht den besonderen Reiz des Festivals aus?
Ich denke, der besondere Reiz des Festivals liegt darin, dass die Türen für alle offen sind, die kommen wollen. Es gibt schon mal gar keine Beschränkungen über Eintrittsgelder. Der Eintritt ist überall frei. Es ist eine bunte Mischung vom literarischen Angebot her, aber auch von den Standorten her. Also der Krimi, über den wir gerade gesprochen haben, der wird auf dem Wochenmarkt gelesen. Wochenmarkt ist ein ganz besonderes Terrain. Da hatten wir mal eine Lesung bei -8 Grad. Und die Stimmung war super, der Himmel war blau und alles ging gut. Letztes Jahr hat es geregnet, da wurde ich krank danach. Ja, und es sind verschiedene Geschäfte dabei hier aus Rudow. Ein Reisecenter, ein Hörgeräteakustiker, aber auch 3 Kirchengemeinden sind dabei. Mittlerweile sind 3 Schulen mit 5 Lesungen dazugekommen. Also es ist einfach ein Baby, was wächst und gedeiht und bin da sehr glücklich darüber, dass das so funktioniert und dass auch der Zuspruch sehr gut ist. Also wir haben wirklich schon sehr viele gute Namen hier gehabt in Rudow. Von Julia Frank über Eugen Ruge, Stenna Dolny und wer schon alles hier war, das war immer sehr schön.
Im Publikum sieht man dann auch immer mal wieder Prominenz. Thomas Gottschalk ist mal zu Gast gewesen bei Ihnen, ne?
Thomas Gottschalk war ein Überraschungsgast. Das ist schon länger her, da hat Herbert Feuerstein sein Buch vorgestellt und Thomas Gottschalk hatte wohl zu der Zeit selber ein Buch geschrieben und ist aus Neugier gekommen, wollte mal schauen, wie sein Kumpel Herbert Feuerstein sozusagen so eine Lesung durchführt. Ja, aber das war natürlich eine tolle Überraschung auch für das Publikum hier, dass dann auf einmal so eine Prominenz da in Rudow auftaucht.
Also wir wissen ja nicht, welche prominenten Gäste dieses Jahr noch dazu erwarten sind, wenn aber jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nach Rudow kommen wollen, zu Ihnen, zu Ihrem Festival, Herr Ostermann. Wie sichern sich die ihren Platz?
Mittlerweile gibt es eine Webseite, da müssten alle Informationen drauf sein, www.hier-in-rudow.de. Da sind alle Veranstaltungen drauf. Es gibt so ein paar Veranstaltungen, da muss man sich nicht anmelden. Das sind insbesondere die Veranstaltungen in den Kirchen, weil die große Räume haben, zum Beispiel die Dorfkirche in Rudow. Findet die Hauptlesung auch statt, da passen 300 Leute rein.
Was ist die Hauptlesung?
Die Hauptlesung ist das neue Buch von Maxim Leo, Wir werden jung sein. Da geht es um eine Medikamentenstudie an der Berliner Charité. Und es geht um die Teilnehmer, die erfahren, wie sie auf einmal jünger werden. Und das wirbelt ihr Leben ziemlich durcheinander. Und da geht es vor allen Dingen um das Thema, was so in der Forschung alles läuft, um Verjüngungsprodukte oder Möglichkeiten zu entwickeln. Und insofern ist das schon ein interessantes Thema, auch unter diesem Aspekt.
Also ich finde ja sonst, zuverlässige Verjüngungsprodukte sind auf jeden Fall auch Bücher und Literaturfestivals natürlich. Und ihrs beginnt am kommenden Freitag, am 15. März und geht dann übers ganze Wochenende bis zum 17. März. Das Festival Rudow liest. Das ganze Programm finden Sie im Internet.
Und wir sprachen mit dem Initiator, dem Buchhändler Heinz Ostermann. Den finden Sie jederzeit in der Buchhandlung Leporello in der Krokusstraße in Rudow. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, blauen Himmel und bleiben Sie gesund. Herr Ostermann.
Herzlichen Dank. Ich werde mich bemühen.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss. Das waren die Literaturagenten für heute. In der nächsten Woche hören Sie an dieser Stelle Marie Kaiser im Gespräch mit Bernhard Schlink über seinen neuen Roman. In der Woche drauf dann unsere Sondersendung zur Leipziger Buchmesse.
Und jetzt gleich gibt's handverlesene Musik von Simon Brauer. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche.
Radio 1. Die Literaturagenten.